ARD.
Es ist hier nach Frankfurt gekommen und hat direkt eingeschlagen wie eine Bombe, ja, das Fentanyl.
In Amerika ist ja Fentanyl schon lange angekommen und in Deutschland habe ich das erste Mal halt mit 15, also vor 4,5 Jahren, das erste Mal in Berührung damit gekommen und habe die sublingual genommen, also mir kleine Karo-Größenplättchen abgeschnitten mit einer Schere. Man muss da halt sehr vorsichtig sein, wie gesagt.
Ich habe mir mal über Vatertag hinweg 6 Pflaster innerhalb von 2 Tagen reingeraucht. 7 Pflaster. Das hätte man tot sein können.
Fentanyl, ein Medikament, das eigentlich zur Schmerzlinderung entwickelt wurde, sorgt in den USA für eine beispiellose Drogenkrise. Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr daran und nun taucht die Droge auch in Deutschland auf. Wie gefährlich ist Fentanyl für uns und könnte eine ähnliche Krise wie in den USA auch hier ausbrechen? Darum geht es heute bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Hier sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen, ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und ihre persönlichen Eindrücke. Ich bin Esther Stefan und ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Gast heute ist Thomas Gaspar, der für seine Dokumentation Todesdroge Fentanyl quer durch Deutschland gereist ist, um herauszufinden, wie Fentanyl den illegalen Drogenmarkt erobert. Hallo Thomas.
Hallo Esther.
Fentanyl, das kenne ich bisher nur aus Berichten aus den USA. Kannst du noch mal erzählen, was das eigentlich für eine Droge ist?
Fentanyl ist ein Schmerzmedikament, wie du ja schon gesagt hast, und gehört zur Gruppe der Opioide. Ganz generell ist es so, Drogen teilen sich in 2 Wirkgruppen ein. Das eine sind die sogenannten Downer, also die holen dich runter, entspannen dich, machen dich ruhig, lösen Angstzustände und so weiter. Und das andere sind Aufputschdrogen. Dazu gehört Crystal oder Kokain beispielsweise. Und Fentanyl gehört zu der ersten Gruppe, also zu den Downern. Ist ein Opioid, das entspannt, schmerzlindert. Dafür ist es eigentlich entwickelt worden, jedoch hochpotentes. Also es ist 100-mal stärker als Morphin beispielsweise. Und so 50 bis 80 mal stärker als Heroin. Das hängt von der Dosierung auf den beispielsweise Fentanyl-Pflastern ab. Also es ist ein sehr reines medizinisches Produkt, ein Opioid. Und das führt, wenn man es falsch anwendet, sehr schnell auch zum Tod. Und das macht es so sehr gefährlich.
Macht es so abhängig, weil es so stark ist? Oder was ist der Grund, dass so viele Leute davon abhängig werden?
Naja, dazu muss man wissen, dass bei Opioiden eine relativ geringe Differenz zwischen einer wirksamen und einer tödlichen Dosis besteht. Also das heißt, die Wirkung, dass Angst gelindert wird, dass man sich entspannt, dass man besser schläft und so weiter, und die Wirkung, dass die Atmung aussetzt oder andere Organe nicht mehr funktionieren. Diese Differenz, die ist relativ gering und das macht die Droge zum einen so gefährlich und es führt aber natürlich auch zu einer ganz schnellen Abhängigkeit. Also es ist eine der Drogen, die am schnellsten zur Abhängigkeit führt. Du kannst irgendwann nicht mehr, du brauchst diesen Rausch und wir haben Abhängige berichtet, die entzügig waren, dass das die Hölle sein soll. Mir sagte jemand mal, stell dir vor, eine richtig schwere Grippe, wo dir alles wehtut, der Kopf wegfliegt und so. Und das mal 10. So ist es, entzügig zu sein auf Heroin. Und das gilt auch für Fentanyl, weil Fentanyl noch stärker ist, noch abhängiger macht. Und wie gesagt, in den Vereinigten Staaten und in Kanada sterben zehntausende Menschen jedes Jahr an diesem Missbrauch von Fentanyl.
Du bist auch in den USA gewesen und hast dazu Fentanyl dich mal umgehört. Was hast du in den USA erlebt?
Ich war zu einer privaten Reise, habe da einen lieben alten Verwandten besucht. Da war ich in Los Angeles und bin dann auch mal nach Skid Row in dieses ziemlich berüchtigte Viertel gefahren und bin da ganze Straßenzüge lang gefahren, links, rechts, geradeaus, wieder abgebogen und überall an jedem Straßenrand sind Zelte, sind Drogenabhängige, liegen Leute auf der Straße. Es sind Massen. Also es war wirklich sehr erschreckend. Aber übrigens nicht nur dort in diesem ziemlich heruntergekommenen Viertel, sondern auch in Venice Beach, also so in einem besseren, hippen Küsten- Ort, also ein Stadtteil von Los Angeles. Auch dort siehst du überall diese Zelte, die gestrandeten Leute, Menschen, die auf der Straße liegen und auf der Straße leben. Und das war sehr, sehr erschreckend, sehr weit verbreitet. Ich bin dann zur Los Angeles Mission gegangen. Das ist so eine christliche Hilfsorganisation, ziemlich große NGO. Die haben ein großes Haus, was sehr interessant, sehr umfassend Hilfe anbietet. Also in diesem Haus wird umfassend Hilfe angeboten. Da gibt es zum Beispiel, was ich in Deutschland so noch gar nicht gesehen habe, da gibt es Schließfächer, wo die Menschen, die auf der Straße leben, ihre Sachen einschließen können, damit sie nicht beklaut werden. Weil das ist so, der Diebstahl in dieser Szene, der ist relativ weit verbreitet, weil alle nichts haben, aber jeder jeden Tag irgendwas braucht, um sich wieder Stoff kaufen zu können. Um diesem Diebstahl vorzubeugen, gibt es da Schließfächer beispielsweise. Es gibt diesen großen Aufenthaltsraum, es gibt Duschen, es gibt die Möglichkeit, dort mit Sozialarbeitern, mit Ärzten, mit Zahnärzten zu sprechen. Die Leute können da einfach auch zur Ruhe kommen, können mal einen Film sehen und so weiter und sind nicht gezwungen, auf der Straße zu sein, wo sie ohne Betreuung dieser Drohungsszene ausgesetzt sind, wo es natürlich sehr viel Gewalt auch gibt. Das war sehr, sehr erschreckend.
Du bist ja schon lange und auch viel an deutschen Drogenhotspots unterwegs. Das ist einfach eine Szene, in der du sehr, sehr viel recherchierst. War das denn vergleichbar mit irgendwas, was du so schon gesehen hast?
Nein, also das hat wirklich alle Vorstellungen, alle Erfahrungen, die ich hatte, aus Deutschland gesprengt. Also in Deutschland staune ich selbst auch immer wieder, beispielsweise in Halle, wie dort wirklich zentral dieser große Straßenverkauf funktioniert. Also da gibt es einen Platz, da sind manchmal Dutzende Leute und sie verkaufen und dealen und konsumieren völlig offen. Da laufen andere Passanten vorbei. Angrenzend ist eine große Kita. Das ist so ein Gebiet, das ist so zentral und so gut einsehbar. Und trotzdem hat sich dort eine Drogenszene etabliert. Da bin ich immer sehr erstaunt, dass es sowas auch in der Provinz, sage ich mal, gibt. Ja, in Berlin kennt man das ja vom Cottbusser Tor beispielsweise oder in Frankfurt vom Frankfurter Bahnhofsviertel. Aber es gibt sowas überall in Deutschland. In Deutschland ist es punktuell. Da ist es konzentriert auf bestimmte Plätze. In Amerika ist es nach meiner Erfahrung flächendeckend. Ich habe mich mal verfahren, da bin ich vom Flughafen gekommen und auf dem Weg nach Long Beach bin irgendwie eine falsche Abfahrt runtergefahren vom Highway und dachte, ach, du kannst ja auch hier lang fahren, diese Straße, dann kommst du hinten wieder auf den Highway rauf. Und das führte 2 Meilen lang durch so ein bisschen Niemandsgebiet. 2 Meilen links und rechts. Nur Obdachlose, nur Leute, die in Autos lebten, nur Drogenabhängige. Es war wirklich apokalyptisch. Also ich finde da kaum andere Worte für. Und sowas kenne ich aus Deutschland nicht.
In Deutschland ist es noch nicht so weit verbreitet. Aber in deinem Film kommt zum Beispiel auch eine Person vor, die heißt Dennis. Dennis ist obdachlos und Dennis lebt in Frankfurt. Und er sagt, Fentanyl hat in Frankfurt eingeschlagen wie eine Bombe. Wie ist denn die Situation in Deutschland eigentlich?
Die ist sehr unterschiedlich. Nun habe ich auch keine systematische Untersuchung gemacht, sondern bin kreuz und quer durch Deutschland gereist, war an verschiedenen Hotspots des Drogenhandels, des Straßenverkaufs. Ich drehe ja seit vielen Jahren in der Rauschgiftszene und weiß, wo man hingeht, aber es sind natürlich immer nur punktuelle Eindrücke, die ich da bekomme. In Frankfurt war es so, da war es überhaupt gar kein Problem. Da bin ich aus dem Bahnhof gekommen, bin da mit dem Zug hingefahren und genau gegenüber vom Hauptbahnhof ist so der offene Straßenverkauf. Da habe ich den ersten gefragt nach Fentanyl und der hat mir was angeboten. Da kam ein zweiter dazu und sagte, bei mir ist es billiger. Und dann habe ich gesagt, nee, ich wollte nur mal hören, gibt's das hier? Und dann kam der dritte und wollte mir auch noch Fentanyl verkaufen. Es war also eine Frage von 5 Minuten. Da hatte ich 3 Verkäufer an meiner Seite, die mir das verkaufen wollten. Dann habe ich mich bei den Konsumenten umgehört, habe erst eine junge Frau getroffen, eine junge, also so um die 40 ist sie. Tanja, die hat es genommen, die hat mir davon berichtet. Dann bin ich weitergegangen, da habe ich Dennis getroffen. Dennis sagt, natürlich, ich habe es in der Tasche, ich zeig's dir. Hat das dann doch nicht gehabt, weil er es gerade seiner Freundin weitergegeben hat. Und es war in Frankfurt nach meinem Eindruck dort überhaupt kein Problem, an Fentanyl ranzukommen. Ganz anders war es beispielsweise in Gera. Da ist es offensichtlich nicht so verbreitet. Aber das hängt auch damit zusammen, dass regional verschiedene Drogen konsumiert werden.
Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass Frankfurt einfach eh eine große Stadt ist, vor allem im Vergleich zu Gera zum Beispiel, und man da vielleicht einfacher an verschiedene Sachen drankommt.
Naja, es hängt damit zusammen, dass es natürlich auch ein Verkehrsknotenpunkt ist, einfach durch den Flughafen. Und es liegt sehr zentral, auch dort im Rhein-Main-Gebiet. Auch in Hamburg mit dem Hafen sind Drogen natürlich viel einfacher, viel vielfältiger auf dem Markt. Und insofern auch in Hamburg ist es kein Problem, an Fentanyl ranzukommen. In kleineren Städten ist es dann eher doch schon ein Problem. Und das führt dazu, dass zum Beispiel ein weiterer Protagonist aus Dresden, der Lennart, der hatte mir erzählt, dass er immer mit einem 9-Euro-Ticket dann nach Berlin gefahren ist, dort einzukaufen. Also er hat es auch in Dresden bekommen. In Dresden ist es auch auf dem Markt. In Halle ist es auf dem Markt. In Eisleben habe ich Leute getroffen. Also man kann jetzt nicht sagen, große Stadt, kleine Stadt. Es ist punktuell vorhanden und es nimmt möglicherweise auch zu, das ist das, was mir Dennis aus Frankfurt am Main erzählte.
Du hast vorhin schon über Lennart gesprochen. Das ist ein junger Mann aus Dresden, der schon mit 15 Fentanyl konsumiert hat. Ist er eigentlich einfach ein ganz besonders krasser Fall? Oder mal anders gefragt, wer nimmt eigentlich diese Droge? Weil ich hatte bei Lennart das Gefühl, er ist jetzt nicht so der typische Junkie.
In Deutschland habe ich das erste Mal halt mit 15, also vor 4,5 Jahren, das erste Mal in Berührung damit gekommen. Und hab die Sublingual genommen, also mir kleine Karo-Größenplättchen abgeschnitten mit einer Schere. Man muss da halt sehr vorsichtig sein, wie gesagt.
Fentanyl ist eher auch so eine, ich möchte jetzt nicht sagen intellektuellen Droge, aber man muss schon da sehr genau aufpassen. Lennart hat mal gesagt, man muss da ein bisschen rechnen auch, bevor man das konsumiert, sonst hast du ganz schnell einen Atemstillstand, also stirbst an einer Überdosis. Weil die Konzentration, die Dosis auf den Fentanylpflastern beispielsweise, die kann sehr stark variieren. Da gibt es welche, die haben 12 Mikrogramm Abgabe pro Stunde, andere haben 100 Mikrogramm Abgabe pro Stunde. Und dann hängt es davon ab, wie groß ist das Karo, dass du die aus diesem Pflaster herausschneidest, es dir unter die Zunge legst. Also man muss wirklich aufpassen, rechnen. Und das machen dann auch eher Leute, die das bewusst konsumieren. Und so ein Typ war der Lennart tatsächlich. Also der war ein ganz schlauer, er war auch sehr sympathisch und dem fehlt komplettes Selbstbewusstsein, leider. Also der spielt wirklich gut Gitarre, das sieht man mal kurz im Film auch. Ist ein sehr sympathischer Typ, weiß sehr viel, leider das meiste über Drogen und die verschiedenen Substanzen. Und er hat sich sehr genau informiert. Aber das Gleiche trifft auch auf den Justin, den ich auch in Dresden getroffen habe, zu. Also das waren auch wirklich eher die Smarteren, die Schlauen, die dieses medizinische Fentanyl konsumieren und das auch ganz bewusst als medizinische Substanz zu sich nehmen, die mir erklärt haben, dass das Heroin im Straßenverkauf so verdreckt ist. Da sterben die Konsumenten ja im Zweifel zwar eher an diesen Verunreinigungen als an einer Überdosis. Und so ein Risiko wollten sie nicht eingehen. Insofern haben die sich genau informiert im Netz, haben viel recherchiert und haben dann zielgerichtet bestellt oder gekauft. Der Lennart, wie gesagt, ist dann nach Berlin gefahren, hat ein 9-Euro-Ticket, hat dort eingekauft. Der Justin, der hat im Darknet bestellt und hat sich das dann liefern lassen. Und andere wiederum, die kriegen es dann von Schmerzpatienten, die sie zufällig treffen. Das trifft auf den Sven und die Sandra zu.
Wie findet man eigentlich Leute, die drogenabhängig sind? Also du kannst ja nicht einfach dich auf die Straße stellen oder eine Rundmail an alle Leute, die du kennst, schicken, weil das ist ja vielleicht auch was, über das man nicht so gerne sprechen möchte. Wie bist du mit deinen ProtagonistInnen in Kontakt gekommen?
Ich kenne aus langjähriger Dreharbeitserfahrung die Plätze. Ich weiß, wo ich da hingehen muss, wen ich fragen. Ich habe viele Telefonnummern, dann rufe ich mal die Leute an. Aber es war in diesem Fall tatsächlich auch gar nicht so schwer, welche zu finden. Weil sehr viele wirklich Erfahrung haben mit Fentanyl. Das heißt, ich bin da an diese Plätze gegangen und habe gesagt, Leute, wer kann mir was über Fentanyl erzählen? Und da gingen die Hände hoch. Und ich weiß was. Und da habe ich Telefonnummern aufgeschrieben. Und ein Geheimnis ist, weil du das schon so gerade angesprochen hast, die Frage der Scham. Meine Erfahrung ist, wenn man offen damit umgeht, dass die Menschen, die man jetzt befragt, ein Suchtproblem hat. Also nicht um den heißen Brei herumredet, ja, sondern sagt, Leute, ihr konsumiert hier, ich habe mal eine Fachfrage dazu. Ja, dann führt es dazu, dass sie sich ernst genommen fühlen und sehr bereitwillig Auskunft geben. Das ist so meine Erfahrung. Ist so ein bisschen wie mit einem Alkoholiker. Stell dir vor, du hast einen Kollegen, wo du das Gefühl hast, der trinkt zu viel und kommt schon am Vormittag mit einer Fahne ins Büro und den spricht man ja ungerne an. Aber genau das müsste man tun. Ja? Also offen mit den Suchtproblemen des Gegenüber umgehen. Und dann baut sich auch Vertrauen auf. Das ist so ein bisschen das Geheimnis dahinter.
Aber hast du manchmal das Gefühl, dass du da, wenn du Menschen ansprichst, die offensichtlich ein Drogenproblem haben, die vielleicht in dem Moment auch gerade high sind, dass du da vielleicht eine Grenze überschreiten könntest, weil sie vielleicht auch nicht so richtig einschätzen können, wie das ist, wenn sie sich jetzt vor eine Kamera stellen, was das für Auswirkungen haben könnte?
Also solche Situationen gibt es tatsächlich. Das sieht man auch im Film an zwei Stellen. Einmal erzählt der Dennis in Frankfurt am Main über Drogentote und hat die Augen dabei geschlossen. Und da frage ich ihn auch, Dennis, geht's dir gut? Kannst du sprechen? Und dann waren die Augen wieder auf und er hat mir erklärt, doch, es geht ihm sehr gut. Und sowas checke ich dann natürlich auch ab. Oder in einer anderen Situation schläft beim Interview die Sandra ein offensichtlich. Die nickt so ein bisschen weg. Und da muss ich natürlich auch aufpassen, also mich selbst auch nicht schützen. Aber ich darf natürlich nicht in eine Situation geraten, wo ich möglicherweise Hilfe nicht leiste, weil ich die Situation nicht checke. Ich weiß ja nicht, was sie unmittelbar davor konsumiert haben und ob sie gerade einen Atemstillstand hat oder so. Also sie ist richtig in sich zusammengesackt, die Sandra. Solche Situationen gibt es immer wieder. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Menschen, wenn sie etwas genommen haben und ihr Level erreicht haben, dass sie dann relativ zugänglich sind. Also nicht high sind. Das ist auch so ein Phänomen, dass ganz viele ja gar nicht mehr diesen Rauschzustand erreichen, den sie ursprünglich mal hatten und den sie toll fanden und weshalb sie mit den Drogen angefangen hatten. Es geht immer nur noch darum, nicht mehr entzügigt zu sein und ein normales Level zu erreichen. Ja, das ist wieder der Vergleich mit einem Alkoholiker. Alkohol ist ja auch eine Droge. Also ein Alkoholiker, der unbedingt jetzt trinken muss, der hat gar keinen klaren Gedanken und der erzählt dir sonst was, um irgendwie von dir ein Bier spendiert zu bekommen oder so. Sowas ist nichts wert. Viel wichtiger ist, dass man die jeweilige Situation richtig einschätzt. Mein Gegenüber ist der gerade in dem Moment wirklich, ich sag mal, geschäftsfähig. Kann der mir Auskunft geben? Nutze ich seine hilflose Situation vielleicht aus? Ist er entzügig? Also es ist immer eine Gratwanderung, natürlich.
Du hast gerade gesagt, wenn du dich dann an so einen Platz stellst, wo du weißt, hier werden Drogen verkauft und sagst, wer kann mir was über Fentanyl erzählen, dann gehen alle Hände hoch. Das war was ich total spannend fand in deinem Film. Mein Eindruck war, wenn du mit Menschen gesprochen hast, die drogenabhängig sind, die Drogen konsumieren, dann ist Fentanyl auch in Deutschland schon jetzt ein Riesenproblem. Und die verschiedenen Behörden, die sehen das nicht so. Wie hast du so diese Diskrepanz zwischen den Erfahrungen auf der Straße auf der einen Seite und die Einschätzungen der Behörden auf der anderen Seite wahrgenommen?
Also prinzipiell glaube ich schon, dass die Polizeibehörden, die LKAs, die Drogendezernate die Situation sehr genau beobachten und auch ernst nehmen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Drogenkriminalität immer eine sogenannte Dunkelfeldkriminalität ist. Also es findet nur das Eingang in eine Kriminalstatistik, was auch angezeigt wird. Nun ist es so, dass wenn dir das Fahrrad geklaut wird beispielsweise, dann zeigst du den Diebstahl an und dann ist dieser Diebstahl schon mal in der Statistik. Ob jetzt das Fahrrad wieder aufgefunden wird oder nicht, ist erstmal egal. Aber der Fahrraddiebstahl ist zur Anzeige gekommen und man weiß, in Leipzig, Dresden, Halle werden so und so viel 1000 Fahrräder jedes Jahr geklaut. Bei Verstößen gegen das BTMG, also das Betäubungsmittelgesetz, ist es ja ganz anders. Da kommt nur das zur Anzeige, was auch tatsächlich von der Polizei ermittelt wird. Und das sind Zufallsfunde. Da wird mal eine Durchsuchung gemacht, da werden Leute, das habe ich öfter auch schon erlebt, auch in Halle, in Magdeburg, in anderen Orten. Ich komme dazu und sehe, wie die Polizei Leute abtastet, durchsucht. Die müssen die Schuhe ausziehen. Und wenn sie dann etwas finden, dann kommt das zur Anzeige. Nun ist ja Fentanyl erstmal ein medizinisches Mittel. Also ist ja keine Droge, so wie Heroin oder Crystal beispielsweise. Also dann in der Situation muss der Polizeibeamte auch noch erkennen, aha, das steht im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch. Und dann kommt es zur Anzeige. Und das sind relativ geringe Zahlen. Und insofern kamen die LKAs mir gegenüber zur Einschätzung, Fentanyl sei kein Problem. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, dass behördliches Handeln gesellschaftlicher Entwicklung immer etwas hinterherhinkt. Also die gesellschaftliche Entwicklung ist schneller als Behörden, die diese Entwicklung wahrnehmen, ihr Handeln darauf abstellen, vielleicht Verordnungen, Gesetze ändern. Das dauert manchmal Jahre. Insofern hängen die LKAs nach meiner Beobachtung der Entwicklung ein wenig hinterher. Ich habe beispielsweise mal in Berlin das LKA gefragt, ob denn die Beamten geschult werden auf Erkennen, ob ein Drogentoter ein Fentanylopfer ist. Und da wurde mir gesagt, nein. Also sie finden jemand auf, der offensichtlich an Drogenmissbrauch gestorben ist, und sie wissen jetzt nicht, hat der Heroin, hat der Fentanyl, hat der irgendwas anderes genommen. Diese Schulungen finden derzeit noch nicht statt, und das heißt, möglicherweise hat das LKA Berlin dann auch nicht den aktuellen Wissensstand.
Es gibt einige Menschen, ist mein Eindruck, die scheinen diese Droge online zu bestellen. Wie groß ist denn eigentlich der Einfluss des Internets oder auch des Darknets in diesem Fall? Kann man da wirklich so problemlos Fentanyl bestellen?
Offensichtlich. Mir wurde das so während der Dreharbeiten mehrfach vorgeführt, unter anderem von dem Justin in Dresden. Der hat mir gezeigt, er hatte das früher immer im Darknet bestellt, aber es gibt auch im offenen Internet Adressen. Also Rüdiger Schmolke vom Drogennotdienst beispielsweise, der hat mal selbst einen Versuch gestartet und hat sich bei Telegram angemeldet und hat innerhalb von wenigen Wochen Dutzende Anbieter von Fentanyl, das geht dann immer weiter, er wird dann immer weiter verlinkt, und er hat es aufgemacht, hat dann durchgescrollt und hat mir gezeigt, wie viel dort wirklich zu verkaufen ist. Und das macht es für Polizeibehörden dann auch schwer nachzuvollziehen, wo kommt das Zeug eigentlich her.
Im Film kommt ja auch Maria Kuban von der Deutschen AIDS-Hilfe zu Wort, und sie spricht über die Zahl der Drogentoten in Deutschland.
Wir haben in den letzten Jahren zum einen in Deutschland beobachtet, dass es über 260 Drogentodesfälle gibt, die mit Fentanyl zusammenhängen in den letzten 3 Jahren. Das ist doch eine Zahl, der man sich widmen sollte, vor allem wenn man nicht genau weiß, womit diese Zahl zusammenhängt, mit welchen Substanzen sie zusammenhängt, woher haben die Menschen das Fentanyl, welches Fentanyl ist das. Wir haben in Deutschland sehr viel pharmazeutisches Fentanyl, was unterwegs ist. Wir haben eine sehr große Verschreibungspraxis. In Deutschland wird viel synthetische Opioide werden verschrieben und auch hier hergestellt. Also Deutschland hat fast 30% Weltmarktanteil an der Fentanyl- und synthetische Opioide-Produktion im pharmazeutischen Bereich. Und wir haben diese Drogentodesfälle, 260 in 3 Jahren, die darauf hindeuten, es gibt Fentanyl in Deutschland, es ist unterwegs, es ist im Umlauf, es wird konsumiert und es sterben auch Menschen daran. Also wir sehen die genannten Gefahren und die Indizien, und wir sehen gerade auch nicht so einen großen Grund, warum es vor Deutschland Halt machen sollte.
Was denkst du denn eigentlich, wären mögliche Maßnahmen, dass eben der Konsum von Fentanyl und all die Drogentoten eben doch noch verhindert werden könnten?
Ich denke, es sollte sehr viel mehr Drogenkonsumräume geben. Das sind so Räume, wo Konsumenten in einem etwas geschützten Setting und unter Betreuung ihre gekauften Drogen konsumieren können. Die werden häufig dann auch erstmal auf den Reinheitsgehalt überprüft und geguckt, ob da irgendwie vielleicht andere schädliche Stoffe drin sind und ob sich die Konsumenten möglicherweise vergiften durch den Konsum dieser Drogen. Außerdem ist medizinisches Personal und Sozialarbeiter sind vor Ort und geben Lebenshilfe auch oder könnten im Falle einer Überdosis auch medizinisch sofort intervenieren. Diese Drogenkonsumräume, die gibt es in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg und so, in Westdeutschland, aber nicht ein in Ostdeutschland übrigens. Ja, also weder in Sachsen noch in Sachsen-Anhalt noch in Thüringen. Und ich glaube, diese Drogennoträume oder Konsumräume, die sind sehr hilfreich und die können helfen, erstmal das Schlimmste zu verhindern. Darüber hinaus ist es so, dieses Fentanyl führt ja dazu, dass alles verlangsamt wird. Also die Schmerzweiterleitung eigentlich. Das ist ja die ursprüngliche Aufgabe oder Funktion von Fentanyl oder Opioin, die Schmerzweiterleitung zu verlangsamen, so dass ein Schmerzpatient eben nicht mehr diese irren Schmerzen hat. Aber im gleichen Maße wird auch die Atmung und übrigens auch die Verdauung reduziert, und es führt dann ganz schnell auch zum Atemstillstand. Und jetzt gibt es ein Gegenmittel, Naloxon, das gespritzt oder verabreicht, führt dazu, dass die Wirkung dieses Opioids sofort aufgehoben wird und der Mensch wieder weiteratmen kann. In Los Angeles sind sie zum Beispiel unterwegs, so NGOs, mit so Beatmungsgeräten. Also wenn sie jemanden sehen, der auf der Straße liegt und so einen Krampf hat, weil er keine Luft mehr kriegt, dann gehen sie hin und können ihn beatmen und können das Leben retten. Und dieses Naloxon, das ist in Deutschland verfügbar, aber nur für diesen Konsumenten. Also nicht der Helfer kann sich das verschreiben lassen, sondern der Konsument muss zum Arzt gehen, sagen, ich habe das und das Problem, verschreibt mir bitte Naloxon, das ist verschreibungspflichtig, dann geht er in die Apotheke, holt sich's ab, wenn er genug Geld hat für das Rezept. Das ist natürlich ein Weg, der nicht machbar ist. Also eigentlich müssten die Helfer Zugang zu Naloxon haben. Das wäre ein wirksames Gegenmittel beispielsweise, also wo man Schlimmstes verhindern könnte. Also diese Drogenkonsumräume und dieses Naloxon, das sind so zwei Dinge, wo ich sage, da gibt es Handlungsbedarf und auch das sind Dinge, die relativ leicht umzusetzen wären.
Gäbe es auch Maßnahmen, wo du sagst, die könnte man vielleicht präventiv ansetzen? Das sind ja jetzt beides Maßnahmen gewesen, die im Nachhinein, wenn die Leute schon abhängig sind, wirken könnten, um eben dann am Ende zu verhindern, dass die Menschen auch sterben. Aber siehst du Maßnahmen zu verhindern, dass es zu so einer Krise kommt, wie in den USA zum Beispiel?
Die Situation in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, die ist erstmal nicht so 1:1 zu vergleichen. In den Vereinigten Staaten ist es so, dass dort ein ganz anderes Gesundheitssystem herrscht. Die Leute auch viel später zum Arzt gehen, weil es einfach sehr teuer ist, weil viele nicht versichert sind. Und viele natürlich auch Angst haben um ihren Job. Es gibt nicht diesen Kündigungsschutz und diese soziale Absicherung, die ein Arbeitnehmer beispielsweise in Deutschland genießt. Das führt dazu, dass ein Patient, der Schmerzen hat, in Amerika viel später zum Arzt geht, einfach weil es eine Kostenfrage ist. Insofern ist unser Gesundheitssystem sehr viel anders aufgestellt und diese Verbindung zwischen Schmerzen, ich gehe zum Arzt, kriege Fentanyl verschrieben, die ist in Deutschland so nicht gegeben. Gleichwohl ist es jedoch so, dass, da gibt es auch Zahlen zu, dass in Deutschland die Verschreibefreudigkeit von Fentanyl doch auch massiv gestiegen ist. Die HKK, das ist die Handelskrankenkasse, die hat eine Untersuchung gemacht und diese Erhebung hat ergeben, dass seit 1996 bis heute dreimal mehr Fentanyl verschrieben wird. Also war es früher noch ein Krebsmedikament für Krebsschmerzpatienten, so wird es heute auch, wenn du Rückenschmerzen hast oder mal was mit einem Ischias hast, relativ leichtfertig verschrieben, laut dieser Studie der HKK. Nichtsdestotrotz sind aber diese Gesundheitssysteme zwischen Amerika und Deutschland nicht vergleichbar. Ein anderer Fakt kommt jedoch hinzu und das kann die Situation dann natürlich doch wieder verschärfen. Und zwar ist im Zuge der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan der Anbau von Mohn zurückgedrängt worden. Und zwar massiv. Es gibt Satellitenaufnahmen und Untersuchungen der UNODC, das ist die United Nations Office of Drug and Crime, also so eine UN-Organisation. Die haben untersucht, wie der Schlafmohnanbau sich in Afghanistan entwickelt hat und hat festgestellt, der Anbau ist um bis zu 85% zurückgegangen. Wenn man weiß, dass rund 90% des in Europa verfügbaren Heroins aus Schlafmohn und Rohopium aus Afghanistan hergestellt wird und das jetzt nicht mehr verfügbar ist, ist die Frage, was wird stattdessen konsumiert? Welches Opioid? Und da kommt wieder Fentanyl ins Spiel. Fentanyl könnte diese Lücke, die entstehen kann, auffüllen. Zurzeit wird beobachtet, dass die Preise nicht wirklich steigen für Heroin. Also offensichtlich ist jetzt zurzeit noch genügend Heroin im illegalen Handel. Aber absehbar wird es hier einen Engpass geben und dann muss die Situation sehr genau beobachtet werden.
Lieber Thomas Kasper, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Einordnung.
Ja, gerne. Vielen Dank für das Interesse.
Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Film von Thomas Kasper, Todesdroge Fentanyl, den finden Sie unter anderem in der ARD Mediathek unter der Sendung Exactly. Und am Ende dieser Folge habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für Sie.
Da lag ich noch im Kreißsaal, mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißsaal gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen.
In diesem Herbst feiern die Deutschen den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution. In Deutschland ein halbes Leben treffe ich, Christian Bollert, drei Menschen, die an diesem historischen Tag geboren worden sind und die ich seit ihrem 18. Geburtstag begleite. Wir sprechen darüber, was in Deutschland eigentlich gerade los ist und was aus diesem Land werden kann. Deutschland hat die drei verändert, sie haben Deutschland verändert und ganz nebenbei hat das alles auch mich verändert. Denn der ostdeutsche Teil meiner eigenen Identität spielt heute für mich eine viel größere Rolle. Ich frage mich, was ist eigentlich gerade in Deutschland los? Und was kann aus diesem Land in den nächsten 35 Jahren werden? Deutschland, ein halbes Leben, startet am 8. Oktober mit den ersten beiden Episoden. Werbefrei in der ARD-Audiothek und in eurer Lieblings-Podcast-App. Danach folgt dann jede Woche eine neue Episode. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio Detektor FM. Nehmt doch gern schon mal die Verfolgung auf.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann können Sie uns gerne in der ARD Audiothek oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl folgen. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertungen oder Kommentare. Feedback können Sie uns jederzeit per E-Mail an investigativ@mdr.de senden. Ich bin Esther Stefan und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.